den Bibelvers, dann bringen, den wir vorm Gebet hatten. War jetzt nicht geplant, aber ich denke, es passt zu dem, was wir alles schon heute im Gottesdienst gehört hatten. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Warum könnte das so elementar wichtig sein? Im Zusammenhang, dass wir von Nigeria gehört haben, auch wenn, Marius, du sagst, wir dürfen nicht stehen bleiben am Kreuz, das ist wieder das Jüdische, sowohl als auch, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich habe in den Sommerferien ein Buch gelesen von einem säkularen Historiker, der den Einfluss des Christentums auf Europa und die Welt geschrieben hat. Und er hat gesagt, die Christen in den ersten 3 Jahrhunderten haben fast wahrscheinlich deswegen nur überlebt, weil sie sich eins gemacht haben mit Christus, dem Gekreuzigten. Weil sie wussten, sie überstehen die Torturen, die Märtyrertum, eigentlich nur, wenn sie sagen, Jesus hat es für uns auch gemacht. Sie sind gekreuzigt worden, sie sind als Fackeln gebraucht worden, sie sind in der Arena verspeist worden von wilden Tieren. Und ich glaube, er hat verstanden, der Historiker, als es recherchiert haben, das konnten sie nur auf sich nehmen, weil sie wussten, Christus hat es auch auf sich genommen. Christus, den Gekreuzigten. Aber, Marius, und ich gebe dir recht, wir bleiben hier nicht stehen. Unser Ziel ist nicht als Gekreuzigter, sondern ist durchzugehen in die Herrlichkeit. Der eine durch den Tod, durch den Märtyrertod, manche anders. War nicht geplant, wollte ich einfach nur spontan für die Vorlage, die du gegeben hast, Sebastian, mitbringen. So, ich habe euch ja versprochen, dass ich Teil 1, Teil 2 mache. So. Für alle die, die vor 14 Tagen nicht da waren. Möchte ich eine kurze Zusammenfassung geben. An die Überwinder der Heiligen in Nagold. Und heute Morgen ging es mir ähnlich so wie im Paulus gerade. Ich fühlte mich unsicher. Herr, ich brauche heute Morgen ein Wort. Ich fühle mich unsicher, ist es richtig, was ich hier predige oder nicht? Und ich habe so empfunden, wie der Heilige Geist zu mir sagt, du bist es. Was bin ich? Ja, du bist es. Ich bin ein Überwinder. Und es hat mir innerlich Kraft gegeben. Ja, ich bin es nicht, weil ich der Tolle bin, der euch überwindet oder mich überwindet oder was überwindet, sondern ich bin es, weil es ein Geschenk Jesus ist. Die ganze Predigt geht eigentlich heute darum zu sagen, uns dahin zu bekommen, dass wir in dem leben, was wir sind. Weil wenn wir in dem leben, was wir sind, werden wir das tun, was wir sind. Und wenn wir Überwinder sind, dann werden wir überwinden. Wenn wir aber uns anstrengen müssen, Überwinder zu sein, dann müssen wir es in unserer eigenen Kraft tun. Und deswegen ist die ganze Predigt in Anführungsstrichen nur dahingehend, wie kommen wir dahin, Überwinder zu sein? Der Sebastian hatte uns vor ein paar Monaten, habe ich ja letztes Mal gesagt, mitgeteilt, dass ihn ganz neu die Endzeit, die Offenbarung, das Wort Gottes, der Offenbarung anspricht und er darüber lehren möchte. Und ich finde es wichtig, weil wir bleiben am Kreuz nicht stehen, wir gehen auf etwas zu. Aber die Frage ist, wofür wurde die Offenbarung geschrieben? Darf ich mal ganz kurz ein paar Statements, ihr seid ja alle schon langs unterwegs. Wofür wurde die Offenbarung geschrieben, was glaubt ihr? Gibt es kein richtig oder falsch, ihr dürft einfach sagen, was ihr glaubt. Ihr dürft auch ein bisschen näher zusammenkommen, dann muss ich nicht so laut links hinterherlaufen. Vorbereiten auf die Zukunft, auf welche Zukunft? Die Zukunft hier auf Erde oder die auf der Ewigkeit oder? Sowohl als auch. Okay, vorbereiten auf die Zukunft. Was noch? Ein Spiegel, dass wir sehen, wo wir sind. Er ist der Anfang und das Ende, er kommt also wieder. Es gibt da sehr viele theologische Meinungen drüber. Und ich habe in den letzten Jahren mich beschäftigt mit Meinungen, die sagen, die Offenbarung wurde nicht geschrieben, um auf die Wiederkunft vorzubereiten. Die sagen, die Offenbarung wurde beschrieben, um den Christen in den ersten Jahrhunderten der Verfolgung zu sagen, es ist eine siegreiche Gemeinde, die sich Jesus verkauft hat. Das ist ein Aspekt, ich sage nicht, dass es der einzige ist, aber der hat mich total angesprochen. Und deswegen habe ich letztes Mal gesagt, als wir die Sendschreiben im Überblick angeschaut haben, wie du Gott und dich selber siehst, entscheidet darüber, wie du die Sendschreiben liest, verstehst, annimmst oder ablehnst. Wie du dich selber siehst, als ein Loser, Entschuldigung, oder als ein Überwinder. Dementsprechend wirst du die Worte Gottes, und das gilt nicht nur für die Offenbarung, sondern für alles, entweder annehmen oder ablehnen, weil wir gar nicht anders können. Wir werden immer das leben, was wir sind. Und wenn du tief in dir immer noch denkst, eigentlich bin ich ein Versager, was soll dann rauskommen, außer das, was du denkst, was du bist? Und da möchte ich euch ein bisschen hineinnehmen. Ich habe gesagt, das aufzubrechen, die ganze Offenbarung eigentlich zeigt uns diesen Kreislauf, den ich auch in unserer Schulgründung mitnehmen möchte. Wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du tun, zu was du berufen würdest. Identität. Zuerst spricht Jesus uns immer und immer wieder in unserer Identität an. Wenn ich in einer Identität lebe, bin ich bereit für Beziehungen. Wenn du weißt, wer du bist, sind Beziehungen eine Ergänzung für dich. Und wie kämpfen wir in unseren Beziehungen darum, wo wir denken, wir müssten etwas darstellen, um angenommen und geliebt zu sein? Wenn du weißt, wer du bist, in gesunden Beziehungen bist. Jesus hat die Gemeinde gelobt, wie es eben sein Schreiben. Dann bist du bereit für Charakter und Weisheit. Dann bist du bereit, dir etwas sagen zu lassen. Nicht, weil du Angst haben musst, dass du jetzt den Spiegel vorbekommen kriegst, den Spiegel, der sagt, oh, wie böse du bist, sondern zu sagen, es gibt noch Dinge in deinem Leben, die besser laufen können. Und wenn du weißt, wer du bist, Charakter und Weisheit annimmst, dann lebst du in dem, was du bist und wirst darin investieren. So, und wenn wir ehrlich sind, leben wir andersrum. Unsere Gesellschaft lebt andersherum und auch wir leben oft andersherum. Wir sagen, Wissen ist Macht. Wie bitte? Nichts wissen macht auch nichts. Das ist dann die Ausrede dafür. Aber wir leben in einem System, wo wir denken, wir müssen uns irgendetwas aneignen. Und wenn ich mir irgendetwas aneigne, entscheide ich, von wem ich mir was sagen lasse und von wem nicht. Und wenn ich entschieden habe, von wem ich mir was sagen lasse und nicht, dann baue ich mir die Beziehungen über die Leute, die ich haben möchte. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich jemand. Dann bin ich der große Arzt, dann bin ich der große Lehrer, dann bin ich der Rechtsanwalt, dann bin ich. Warum? Weil ich was weiß und getan habe und jetzt bin ich was. Geht mal auf die Stuttgarter Straße und fragt, wer bist du? Dann kriegst du Anlage. Ich bin der Heinz und bin Lehrer vom Beruf. Ich bin die Silvia und bin Verkäuferin. Wir identifizieren uns oft mit dem, was wir tun. Es muss nicht schlecht sein, wenn es in die richtige Reihenfolge rumgeht. Und genau da, deswegen ist mir das so wichtig, greift Jesus an. Wenn wir die Offenbarung lesen, all dem, was er nachher uns auffordert zu tun und zu lassen, als Ermahnung, als etwas leisten zu müssen, um angenommen zu werden, dann können wir nur versagen, dann können wir nur verlieren. Aber er spricht uns zuerst an in dem, was er ist. Er ist unsere Weisheit, er ist unsere Erlösung, er ist all das, was er sich hier vorstellt. Er lobt das alles, was die Gemeinde gemacht hat. Dann muss er auch kritisieren und dann erst kommt die Verheißung. An wen? An die die Loser. An die, Entschuldigung, die sitzen bleiben. An die, die Ausreden haben. Ich will euch ein bisschen. Wie bitte? An die, die zuhören wollen. Wer Ohren hat, der höre. Nein. Es geht so oft in den letzten Verheißen, wer überwindet. Und warum sagt denn das uns Jesus? Um uns einen Spiegel vorzuhalten, wie schlecht wir sind? Oder uns einen Spiegel vorzuhalten und sagen, ich glaube dran, du bist ein Überwinder. Ich glaube dran, Gemeinde, ihr könnt siegreich aus der schwierigen Zeit hervorgehen. Ich glaube dran, dass mein Wort in dir, mein Geist in dir dich zum Ziel führt. Und wenn wir das so lesen, dann sind wir auch bereit, ich habe hier gesagt, die symbolische heutige Bedeutung anzunehmen. Die Endzeitgemeinde soll was überwinden? Einfach nur eine kurze Zusammenfassung nochmals. Die erste Liebe zu Christus nicht durch Routine und Aktivismus zu ersetzen. Ermutigung für verfolgte Christen haben wir heute auch schon gehört, im Leidenden standzuhalten. Christus ist Sieger über den Tod. Warnung vor Kompromissen mit der Welt und Vermischung von Wahrheit und Irrtum. Ruf zu geistlicher Reinheit und Unterscheidungsvermögen gegenüber falscher Lehre. Warnung vor geistlicher Trägheit und äußerlichem Glauben ohne Leben aus dem Geist. Vorbild für eine treue, missionarische und standhafte Gemeinde, das war Philadelphia, die einzige, die keinen Tadel hatte. Und Warnung vor geistlicher Gleichgültigkeit und Selbstgenügsamkeit, Ruf zur echten Beziehung mit Christus. Ich weiß, jedes dieser einzelnen Gesendschreiben wäre eine Predigt wert. Aber ich hatte es empfunden, ich habe gerade nicht die Zeit, mich in jede einzelne zu vertiefen, deswegen wollte ich eine kurze Übersicht machen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute für euch jeden etwas dabei hat, wo es ihn ansprechen kann. Zusammenfassend habe ich letztes Mal gesagt, eigentlich ist es das gleiche Problem, das das Volk Israel schon hatte. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt er auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Das Volk antwortete ihm nichts. Und das ist unsere große Gefahr, auch im heutigen westlichen Leben, die Passivität, diese Vermischung von beidem. Ja, wir möchten schon sonntags Gott dienen, das ist ehrlich ganz gemeint. Aber Montag bis samstags ist es doch okay, wenn wir andere Dinge dienen. Das würden wir nie so sagen, aber wenn wir ehrlich sind, ertappe ich mich manchmal schon dabei. Also wie es euch geht. Ich sehe schon, dass es in Deutschland nicht nur den einzigen Gott gibt, den wir hier verehren. Die werden zwar nicht mehr Götter genannt heutzutage, danke für das Lied, alle anderen Götter sind Götzen. Das ist nicht mehr Sprachgebrauch, das ist nicht mehr modern, aber geistig gesehen ist immer noch die gleiche Realität. Ich möchte euch gleich mal etwas vorlesen in einem Buch. Jetzt mal, wer ehrlich, wer ist dein Gott? Und wenn wir das jetzt umschreiben würden, nicht wer ist dein Gott, sondern wer ist das, die Sache in deinem Leben, wo du dir alles erwünschst. Und dann ist die Frage, ist es immer noch Jesus allein? Und jetzt kommt ein kleiner Einschub, den ich frei bin zu sagen, weil ich selber Lobpreisleiter bin. Ich möchte uns Gemeinde auffordern, unsere Lobpreislieder zu überdenken. Zumindest einige davon. Weil ich es empfinden habe, dass in unseren Lobpreisliedern es immer und immer mehr um uns geht. Wir drehen um uns heraus, was Jesus alles für uns tut. Er tut was für mich. Ich muss mich gut fühlen. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, um einfach mal was zu reflektieren. Und vor 2 Wochen habe ich mit dem Andi darüber geredet und da hieß es in einem Lied, denn Liebe, sie trägt alles. Du trägst alles. Herr, du trägst uns heim. Und dann bin ich zum Andi vor und sage, Andi, ich glaube das nicht, was wir da singen. Also ich habe noch nirgends erlebt, dass Jesus runtergekommen ist auf diese Erde und mich heimträgt. ja, im geistlichen Sinne. Aber wisst ihr, was ich glaube, was ich festgestellt habe, und das bestätigen viele anderes auch, wir werden zu einer Passivität erzogen. Jesus ist alles und Jesus trägt mich heim. Er wird schon machen. Und da ist eine ganz große Gefahr drinnen. Wenn wir Überwinder sind, dann würden wir etwas tun. Dann müssen wir was überwinden. Nicht müssen, weil wir Werksgerechtigkeit sind, sondern weil es eine Realität ist. Wenn wir aber glauben, Jesus trägt uns heim, der Glaube ist alles, das ist die Kehrseite von der Reformation, dann lasse ich alles geschehen. Inshallah, Jesus trägt mich schon heim. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich kritisiere diesen Liederschreiber nicht. Ich schreibe auch Lieder. Und vielleicht sind manche meiner Lieder auch theologische Aussagen, die fragwürdig sind. Darum geht es mir nicht. Ich will das nur als Beispiel herausnehmen. Aber ich empfinde, dass wenn unser Lobpreis sich mehr und mehr um das erfüllt, was Jesus mir in meiner Seele tut, dann ist der Sinn des Lobpreises gekippt. Dann ist selbst der Lobpreis eventuell zu einem Götzen geworden. Klammer zu. Das Volk antwortete nichts. So, jetzt bin ich ja zum Glück nicht Elia, der jetzt sagen kann, ich fordere euch jetzt raus. Jetzt will ich sehen, auf welcher Seite er steht. Nein, bin ich nicht. Und ich habe genauso mit diesen Dingen zu tun, zu kämpfen. Aber ich bin dankbar, dass Gott immer wieder solche Zeiten zulässt. Warum ist es Jesus in der Offenbarung so wichtig und im Elia zu Zeiten Jesus die Frage zu stellen, wer ist denn dein Gott wirklich? Und durch Zufall mehr oder weniger bin ich auf dieses Buch gestoßen, Entlarve Götzen, der Kampf um dein Herz. Letztendlich lassen sich viele oder wahrscheinlich alle unsere Problematiken darauf zurückführen, wem dienen wir wirklich? In dem Sinn, wo wir uns Fragen stellen können. Die Frage, wofür opferst du Zeit, Energie und Geld? Worüber machst du dir Sorgen? Was macht dich so richtig wütend? Worüber beschwerst oder beklagst du dich am meisten? Wer oder was bekommt deine Aufmerksamkeit? An wessen Lob liegt dir besonders viel? An wessen, wo suchst du Zuflucht oder Trost? Da würde man auf den ersten Blick sagen, ja, was hat das bitte schon mit Götzendienst zu tun? Aber genau diese Fragen leitet uns dahin, was uns wirklich Halt und Sinn gibt. Und wenn Jesus es heute Morgen in unsere Mitte tut, dann muss ich sagen, oh Herr, ist etwas in mir, wo ich da in Gefahr bin. Ich bringe das jetzt nicht von oben runter, dass ich sage, oh, ich hätte kein Problem damit. Sondern ich sage, oh Herr, wenn du etwas bei uns das zu sagen hast, dann tu es doch aus Liebe, damit wir es überwinden und das tatsächlich erfahren, was wir singen und glauben. Wen es interessiert, ich habe da unten noch einen Link dabei. Das sind vier Zeugnisse von Christen, die hineingetappt sind in die Falle, aber die wieder herausgekommen sind. Ich möchte nicht über dieses Buch predigen, aber mich als Angesprochener dachte ich, wir müssen uns vielleicht auch diesem Thema stellen. Wenn wir wirklich behaupten, Jesus ist das Einzige, dann müssen wir auch unser Leben immer wieder überprüfen. Dieses Buch ist ein Ruf zur völligen und fröhlichen Umkehr von jeder Form von Götzendienst hin zu dem lebendigen Gott. Und er beschreibt in dem Buch drei Götzen der Vergnügungssucht, der Macht und der Liebe. Ja, wir stellen uns keinen Baal mehr oder eine Astera oder sonst irgendetwas in unser Schlafzimmer. Das stimmt. Aus dem Alter sind wir heraus. Und das findet man ja auch, wie kann man so blöd sein und sich eine geschnitzte Figur hinstellen und von der glauben, dass sie mir etwas gibt. Aber wir entdecken gar nicht, wie wir reinfallen auf diese Dinge. Aus Dingen, die an sich, genauso wie eine holzgeschnitzte Figur an sich, nicht schlecht sein muss. Das sind ja alles Dinge, die Gott uns schenkt. aber sie können zum Götzen werden. Und ich möchte euch nur ein Beispiel, und dann komme ich zum Wesentlichen, was ich euch eigentlich mitgeben möchte, ein Beispiel von ihm vorlesen. Wenn etwas Gutes zu einem Götzen wird, verschwindet nicht nur die Freude, es tut auch weh. Denken wir einmal gemeinsam darüber nach, wenn wir Sexualität zum Götzen erheben, entdecken wir, dass das in die entgegengesetzte Richtung führt, wie wenn es wir als Gottes Geschenk annehmen. Also ich zitiere alles, was er schreibt. Als Geschenk stiftet sie Beziehung, als Götze führt sie zur Einsamkeit. Als Geschenk stiftet sie Freude, als Götze führt sie in die Leere. Als Geschenk stiftet sie Zufriedenheit, als Götze verlangt sie von uns, uns als Sklaven zu unterwerfen. Als Geschenk stiftet sie Intimität, als Götze führt sie zur Trennung. Als Geschenk stiftet sie Einheit, als Götze führt sie häufig zur Scheidung. Sie ist ein wunderbares Geschenk und ein tyrannischer Götze. Wenn wir den Statistiken glauben dürfen, die es gibt, wie viele Menschen mit Pornografie und anderen Dingen zu kämpfen haben, ist es erschreckend. Er zitiert in seinem Buch, dass 80% der evangelikalen Christen in Amerika, nicht die böse Welt, 80% der evangelischen Männer in Amerika bekennen, was hier mittlerweile normal geworden ist. Ich sage es nicht im Zeigefinger und auch nicht, wo es nicht passieren kann, aber es zerbricht unser Herz eigentlich. Das heißt also, wir verlangen von anderen Dingen eigentlich, was nur Gott geben möchte. Gott hat nichts gegen Sexualität, im Gegenteil. Das könnte man für jeden anderen Punkt genauso nehmen. Für Erfolg, für Beziehung, für Familie. Er sagt, selbst Familie kann im guten Sinne zum Götzendienst werden. Und wenn unsere Kinder spüren, es dreht sich alles nur noch um uns als Familie, wie sollen sie den Gedanke des Reiches Gottes verinnerlichen? Da können wir sonntags noch so viel reden und predigen, wie wir wollen. Jetzt komme ich dahin. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Amen. Überwinden wir all diese Götzen? Ich sitze aber ein kleines Amen, das jetzt kommt. Amen. Amen. Aber wir müssen es uns vielleicht auch das mal bewusst sein und in die Augen schauen und sagen, wir sind nicht gefeilt davon. Ja, wir stellen uns keinen Baal mehr hier ins Wohnzimmer und keinen Buddha oder sonst etwas. Wachen wir doch nicht. Aber gleichzeitig sind wir auch gefangen in diesen Dingen und Gott möchte uns befreien davon. Gott möchte sagen, lass dich doch nicht überrumpeln von diesen Götzen. Letztendlich wissen wir doch alles, die entlassen uns immer wieder leer. Auch wenn sie kurzfristig vielleicht kurz etwas geben. So, ich möchte euch jetzt die letzten 20 Minuten zeigen, wie wir da hinkommen, was ich glaube, wie wir da hinkommen, zu dem zu werden. Und es ist die erste Frage. Vor Jahren hätte ich gesagt, Kate, in dem allem überwinden wir. Ich muss was tun. Ich, derjenige. Bin ich mittlerweile weg, weil es geht weiter durch den, der uns geliebt hat. Paulus schreibt ein paar Verse weiter vorder. Denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. So, wenn ich jetzt vor 30 Jahren hier stehen würde, hätte ich eine andere Predigt gehalten. Ich hätte euch ermutigt, ich hätte euch versucht, es klarzumachen, ihr müsst es überwinden. Die Götzen der Macht, der Liebe, der Romantik, ihr müsst einfach überwinden. Wäre nicht falsch gewesen, aber hätten einen anderen Schwerpunkt gelegt. Müssen wir jetzt überwinden oder müssen wir es nicht? Oder trägt uns Jesus heim? Kommen wir jetzt doch wieder zur Werksgerechtigkeit? Müssen wir jetzt doch wieder was tun? Ja, wir müssen was tun, aber in der richtigen Reihenfolge. Dieser Vers hat mich in den letzten Wochen ganz neu angesprochen, weil mir das Licht aufgegangen ist, mit Hilfe eines Bruders, der einen Kommentar geschrieben hat. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus dem Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden. Eine alte Übersetzung, Schlachter oder Elberfelder. Aber die drückt es in dem Fall tatsächlich, finde ich, besser aus. Ich lese euch mal kurz vor, was ich dazu in der Wuppertaler Studienbibel gefunden habe. Nicht mit irgendeiner Willkür, nicht einmal mit einem eigenmächtigen Sterben entzogen wir uns dem Gesetz. Wir wurden getötet. Es muss nochmals mit tiefem Ernst betont werden. Wir können uns niemals selbst vom Gesetz lösen. Das Gesetz ist nicht eine menschliche Religionsform, die wir von uns aus für überholt erklären könnten. Nicht eine menschliche Moral, an der wir uns nicht mehr gebunden fühlen brauchen. Es ist Gottes gültiges Wort, das kein Mensch von sich aus aufhebt. Vom Gesetz kannst du nur rechtmäßig eingelöst werden. Die einzige rechtmäßige Lösung aber ist der Tod, und zwar der gewaltsame Tod, der Gerichtstod. Hast du den Glauben erfasst, dass der Tod deines Herrn, dieser dein Tod ist? Hast du diesen Tod im Glauben angenommen? Dann darfst du in voller ruhiger Klarheit und Gewissheit wissen, ich bin rechtmäßig vor Gott vom Gesetz los. An mich, den Getöteten, hat das Gesetz keinen Anspruch mehr. Und wo mir tatsächlich die Augen aufgegangen sind, nicht ich muss mich töten. Nicht ich muss wieder was vollbringen. Nicht ich muss was überwinden. Unser Herr Jesus sagt, wir wurden dem Gesetz getötet. Wir wurden durch die Erlösungstat Jesu Christi im Kreuz getötet. Wir wurden dadurch aufmerksam gemacht, dass der Weg jetzt frei ist. Es war nicht mein Tod, es war nicht meine Verleugnung, es war nicht meine Anstrengung, nicht mehr zu leben, aber Christus lebt. Es ist ein Geschenk. Und wenn ich begreife, was dieses Geschenk des Gekreuzigten für mich bedeutet, dann ist auch die Kehrseite ersichtlich. Aber das ist nur die eine Seite der Sache, nur die Voraussetzung für das Eigentliche und Herrliche. Wir gehören nun als die Befreiten ebenso vollständig dem Christus, der Erweckte aus den Toten ist. Dieses Gehören ist genauso wie das Getötetsein nicht unsere eigene Leistung, unsere Hingabe, sondern eine uns bereitete Wirklichkeit, die wir im Glauben mit seligem Dank nehmen dürfen. Und das ergreife ich immer mehr. Es ist ein Riesengeschenk. Das Sterben Christi und das Auferstehen. Sein Tod wurde zu meinem Tod. Ich kann nichts dafür machen, aber ich kann es glauben. Ich kann es glauben, dass ich getötet worden bin dem Gesetz und all den Versuchungen und all den Verführungen, weil jetzt ein Neuer in mir lebt, der Auferstandene. Der überwindet. Paulus sagt nur weiter vorne im Römerbrief, haltet euch selbst dafür, dass ihr für Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Was bedeutet es, haltet euch dafür? Genau das, Marius, was du vorher gesagt hast, ich sinne darüber nach, was ich in Christus bin. Ich halte mich für einen Gestorbenen, weil es Christus für mich erwirkt hat. Und jetzt kommen wir wieder zur Identität. Wenn ich weiß, dass mein altes Wesen, es ist gekreuzigt worden, ich brauche nicht mehr nachgeben. Ich darf mich dafür halten, der Sieg ist mein. Dann kann ich für das leben, was Jesus für mich erwirkt hat. Ich habe es geschrieben, ich wiederhole diese drei Bibelverse und dann komme ich schon zum Schluss. Auf die Reihenfolge kommt es an. Auf die Reihenfolge, wie wir es lesen. Ihr wurdet durch den Leib Christi dem Gesetz getötet. Ihr wurdet. Es ist etwas geschehen, da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Es ist als nur als Geschenk im Glauben anzunehmen. Du kannst nichts dafür tun, du kannst dich nicht dafür abstrampeln. Du kannst es nur im Glauben annehmen. Und wenn diese Grundlage da ist, dann können wir alle Aufforderungen, uns von Götzen zu reinigen, ganz einfach annehmen oder einfacher, weil wir wissen, es ist uns geschenkt. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Es wird zu meiner Identität, dass ich der Sünde gestorben bin, aber jetzt für Gott lebe. Dass das Leben, das Auferstehungsleben in mir ist. Und wenn ich das kapiert habe, dass es in mir ist, dann sind solche Verse für mich nicht mehr bedrohlich oder eine Aufforderung, wieder irgendwas leisten zu müssen. Denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweise tötet, werdet ihr leben. Aus meinem Glauben, aus meiner Identität kommt es zum Handeln. Nicht Jesus wird mich hinübertragen. Er möchte von mir, dass ich es tue, dass ich die Sünde überwinde. Aber ich kann es jetzt tun, weil ich eine neue Identität habe. Und wisst ihr, ich habe es mit Absicht am Anfang weggelassen. Ihr müsst die alten Verhaltensweisen töten. Das steht da gar nicht. Also steht schon. Aber es steht in einer anderen Betonung. Es steht da durch den Geist. Wir hören, wenn wir immer noch in uns denken, wir müssten was leisten vor Gott, immer auf diesem Ohr. Wenn wir aber glauben, dass Jesus unsere Identität ist, dann möchte ich erkennen, dass der Geist Gottes mir jetzt sagt, hey Bernd, es ist schon passiert. Das alte Wesen, es wurde getötet. Guck mal, die Vergnügungssucht ist jetzt gerade wieder hinter dir her und will dir einreden, dass wenn du das tausendmal tust, dass dir das tausendmal besser geht. Du musst es aber nicht mehr tun. Was ist der Heilige Geist? Tut es der Heilige Geist für uns? Also wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist der Heilige Geist ein Anwalt, Tröster, Beistand, Helfer, wie bitte? Parakletos, Griechischen. Ist es derjenige, der es für uns macht? Wie bitte? Aber tun müssen wir es doch, oder? Wie bitte? Mit ihm. Aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ich möchte uns rausholen aus dieser Passivität und glauben, ja, wir dürfen nichts tun. Wir müssen was tun. Die ganze Bibel ist davon voll. Aber nicht, um errettet zu werden, sondern das auszuleben, was wir sind. Und wenn Jesus uns heute Morgen anspielt, ihr seid die Überwinder, dann überwinden wir es halt. Und wenn nicht, ist im offenen Mikrofon Raum dafür. Seid ihr geschockt, wenn ich im offenen Mikrofon sage, ich bekenne euch jetzt meine Sünden? Seid ihr dann geschockt? Oder bin ich hier? Was hast du gesagt? Ihr seid interessiert. Meine Frau ist vielleicht geschockt. Ich habe zum Glück kein Problem mit Pornografie. Aber ich kann euch sagen, mein Problem ist deswegen nicht einfacher. Das habe ich letztes Mal gesagt in meiner Predigt. Ja? Aber selbst wenn ich mal gefallen wäre, könntet ihr mir vergeben? Oder würdet ihr dann sagen, sowas hat in unserer Gemeinde keinen Raum? Wisst ihr, wenn wir dahin kommen, dass wir hier vorne hinstehen können und sagen, ich bin ein Überwinder, Christus hat mich berufen als Überwinder, aber letzte Woche bin ich wieder gefallen. Ich bin nicht in dem gewesen, wozu ich berufen worden bin, zu überwinden. Ich habe es nicht geschafft. Wem gebe ich denn die Ehre, wenn ich sage, aber mein Herr hat mir vergeben? Und wenn ihr mir dann noch zusprecht, ich vergebe dir auch, was für eine Kraft hätte das zu sagen, wir glauben, wir leben nicht aus unserer eigenen Gerechtigkeit heraus. Wir leben in dem, was Christus für uns getan hat. Dann kannst du in meinem Versagen Christus entdecken. Man kann sagen, Bernd, nächste Woche überwinden wir gemeinsam, lass uns dafür beten. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich habe mal ein Lied geschrieben, wer überwindet bis zum Sieg, wird all das erben, was Gott gibt. Und jetzt den Fokus wieder, nicht stehen bleiben. Jesus liest alle Sendschreiben damit ab und sagt, hey, es lohnt sich zu überwinden. Es lohnt sich, die Götzen rauszuschreiben. Es lohnt sich, Religiosität wegzuschmeißen. Es lohnt sich, raus aus den Fallen von irgendwelchen Oberflächlichkeiten. Warum? Er wird vom Baum des Lebens im Paradies essen. Er erhält die Krone des Lebens und muss sich nicht vor dem zweiten Tod fürchten. Er erhält das versteckte Manna und erhält einen weißen Stein mit neuem Namen. Wer überwindet, erhält Macht über die Völker und den Morgenstern. Er erhält weiße Kleider und sein Name steht im Buch des Lebens. Er wird eine Säule im Tempel Gottes sein und erhält den Namen Gottes und des neuen Jerusalems. Er wird mit Christus auf dem Thron sitzen und mit ihm Gemeinschaft haben und das Mahl halten. Könnt ihr das mal verinnerlichen und sagt, ich bin ein Überwinder, ich werde mit Christus auf dem Thron sitzen? Wir fühlen uns nicht immer so. Aber danke, Sebastian, du hast heute mehrfach gesagt, wir tun nicht das, was wir fühlen, sondern was wir aus dem Glauben heraus sind. Und wenn wir Überwinder sind, steht es uns zu. Nicht, weil ich so ein toller Held bin. Nicht, weil wir sagen, oh, der hat es aber geschafft. Nein, habe ich nicht. Aber Christus in mir hat es geschafft. Christus in mir gab mir die Kraft zu überwinden. Wer kriegt denn dann die Ehre? Christus. Und nicht irgendein Leiter, irgendeiner, das halt geschafft hat. Marius, boah, du bist die echt tolle Typ, du schaffst es immer alles, das schaffe ich nicht. Nein. Danke, Jesus, dass du es auch im Marius schaffst, auch wenn ich das noch nicht geschafft habe. Wollen wir zu Überwinder werden? Amen. Das bin ich. Weil du es dich angestrengt hast? Warum? Weil es ein Geschenk ist. Lasst uns doch in dem leben, was wir in Christus sind. Das heißt nicht, dass wir manchmal fallen, dass wir manchmal Fehler machen. Es wäre schrecklich, wenn wir das vorgeben zu sein, was wir nicht sind. Friede, Freude, Eierkuchen, Gemeinde. Nein, sind wir nicht. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen aufrichtig sein. Wir dürfen unsere Fehler gestehen, aber trotzdem in unsere Identität nicht abwerfen. Nur weil ich mal versagt habe, bin ich immer noch die Gerechtigkeit Gottes. Bin ich immer noch sein geliebtes Kind. Bin ich immer noch berufen. Unwiderrufliche Gnade und Berufung. Bin ich immer noch wert, geachtet in seinen Augen. Vieles mehr. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken für die Sendschreiben, für die Offenbarung, Herr. Wo du deiner Gemeinde damals und auch heute Mut machen wolltest, zu sagen, ihr werdet überwinden all das Schreckliche, das auf euch zukommen wird. Ich habe euch die Kraft gegeben, zu überwinden. Wir sind sehr oberflächlich jetzt durch Punkte durchgegangen, die unser Leben beeinflussen, wo sie in unserem Leben zu Götzen geworden sind, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns offenbarst, aus deiner Liebe heraus für uns, dass du uns das zeigst und deiner Liebe malst, Herr, dass wir frei werden davon, dass wir nicht reinfallen auf die Lügen des Feindes, Herr. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, dass du alles vollbracht hast, Herr. Dass wir keinem Menschen eine Ehre mehr geben müssen, wie toll er ist, sondern allein dir, Jesus Christus, was du in uns vollbracht hast.